Bei mir auf dem Jonas Summit 2025 in Berlin sind jetzt unser Jonas Produktvorstand Andreas Nauertz und Bernd Holtweg, CFO und Chief Operating Officer bei der Hochtief PPP Solutions GmbH. Der Grund dafür ist, dass im Juni Jonas und Hochtief bekannt gegeben haben, dass sie sich mit einem Konsortium für eine der von der Europäischen Kommission angekündigten AI Gigafactories bewerben wollen. Bernd, vielleicht nochmal in ganz kurzen Worten, was genau ist so eine AI Gigafactory?
Ja, die AI Gigafactory soll die EU etwas souveräner von anderen Anbietern aus den USA machen. Dabei geht es eben um ein vielleicht mal großes Rechenzentrum mit entsprechenden GPU-Leistungen, die es ermöglichen, große Modelle zu rechnen. So ist im Moment ja der Gedanke.
Vielleicht noch mal ein bisschen konkreter. Das Ding heißt ja nicht ohne Grund Giga. Was ist denn jetzt das Giga in der Factory? Wie unterscheidet sich so eine Giga-Factory von einem normalen Cloud-Rechenzentrum oder auch einem normalen KI-Rechenzentrum, wie sie heute schon im Einsatz sind?
Also Bernd kann mich hier gerne korrigieren, aber aus meiner Sicht ist manchmal auch Namensgebung sehr, sehr wichtig, um entsprechende Visibilität und vielleicht auch Marketing-Effekt dahinter zu klemmen, weil es ja durchaus auch mit einer gewissen Reputationsbildung und Prestige einhergeht. Prinzipiell, wenn man es jetzt ein bisschen faktischer sieht, ich glaube, da geht es vor allem natürlich darum, dass man sagt, Giga, weil halt so unfassbar viel Rechenpower da rein soll, wobei ich da gleich mal einhalten würde. Das ist ja alles schön, aber was man natürlich erstmal machen muss, ist auch zu validieren, dass das sinnvoll ist, so viel Rechenpower da reinzubringen. Und dazu wiederum muss man natürlich auch mit den potenziellen zukünftigen Kunden mal reden, um mal zu gucken, was deren Anwendungsfälle sind, was deren mögliche Workload ist, ja, und welchen Demand die wirklich haben mit einem bestimmten Zeitstrahl und nicht blind versuchen, Giga zu bauen. Ich würde gar nicht Giga bauen, ich würde gerne adäquat bauen. Und vielleicht auch in einem Staged Approach, wo man mal anfängt, ja, langsam loszulaufen, zu gucken, wie es dann geht, bis es dann irgendwann vielleicht mal Giga wird. Aber im Prinzip ist es die Rechenpower, die es zu Giga macht. Ja.
Aber was genau wird denn am Ende in so einer Gigafactory passieren? Wir haben ja bei der künstlichen Intelligenz so zwei große Anwendungsfälle. Also einmal muss ich die KI erstmal trainieren. Das ist, was die richtig fette Rechenpower braucht. Und dann die sogenannte Inference, also die Anwendung der KI. Was mache ich denn in der Gigafactory am Ende wirklich?
Ja, das ist ein spannender Punkt. Und ich glaube, da gibt es so, dann stimmt mir wahrscheinlich gleich zu, divergierende Bilder bei den Protagonisten, die da so unterwegs sind. Also ich sage dir mal meine Sicht da drauf, ja, und dann sage ich mir, was ich fühle, was andere denken. Andere denken, ohne zu spezifizieren, wer andere sind, weil jetzt in den USA die Gigafactories gebaut werden, müssen wir jetzt auch Gigafactories bauen, dass wir nicht hinten dranhängen. Und in diesen Gigafactories werden wir ganz, ganz große Large Language Models trainieren und so weiter. Und ich habe ja vorhin mal im Vortrag schon gesagt, das halte ich für ein Industrieland wie Deutschland für gar nicht so relevant erstmal. Weil was willst du mit dem Large Language Model, dass der sagt, was Christopher Columbus 1492 gemacht hat? Wir brauchen eher kleine Modelle. Das ist Teil 1, ja. Diese kleinen Modelle, die bringen wir dann in unsere Industrieapparate, unsere autonomen Systeme, in Fahrzeuge und in Roboter. Das ist das eine. Das zweite, das heißt, ich glaube gar nicht, dass solche riesigen Modelle trainiert werden. Und das zweite ist, ich glaube, dass viel, viel mehr Inferenz auch passieren wird, wo dann zum Beispiel Skill-Updates auf die Roboter quasi runtergebrochen werden, ja. Und da müssen wir uns wirklich klar werden, in welche Richtung das geht, weil das die Topologien, die Auslegung der Gigafactory in der adäquaten Weise massiv mitbestimmt. Bernd, weiß nicht, wie du das siehst, aber wahrscheinlich ähnlich. Ne?
Ich sag mal, wir müssen uns die Frage stellen hier in Europa, inwieweit das, was mit Gigafactory eigentlich gemeint ist, nämlich, sag ich mal, ein Rechenzentrum, was über ein Gigawatt eigentlich an Leistungen hervorbringt, wie weit das in Europa überhaupt wirklich Sinn macht. Wir sprechen ja schon von einer deutlich geringeren Skalierung hier. Ich sag mal, irgendwo etwas über 100 Megawatt bis 200 Megawatt, wo wir da auch immer liegen werden. Wenn wir uns die Rechenzentren von Google, Meta, von Microsoft, von Amazon in den USA anschauen, dann sprechen wir wirklich von Anlagen, von Campus-Anlagen, die 1,x Gigawatt heute haben.
Und Sascha Fallenberg hat eben in seinem Vortrag so ein schönes Bild gehabt, die Gigafactories von Meta alleine, dass die am Ende die Größe von Manhattan hätten. Ne?
Ja, also ich war vor einiger Zeit in Columbus, Ohio bei Google. Und wenn man vor dieser Fläche man kann da nicht von Rechenzentrum sprechen, das ist ein Areal. Und das sind auch mehrere Gebäude, die dort zum Tragen kommen, die Stück für Stück dort ausgebaut werden. Dann sieht man, dass da von einer ganz anderen Skalierung gesprochen wird. Ich sag mal, diese Rechenleistung, die ja teilweise auch von Tesla für Grok und für OpenAI von Amazon etc. pp. Zur Verfügung gestellt wird, die werden wir hier nicht in Anwendung sehen. Es sei denn, da gibt es einen ganz anderen Ansatz, dass das subventioniert wird. Ich wüsste nicht, welches Unternehmen in Europa gerade ein Geschäftsmodell fährt, was solche Mengen an Rechenkapazität überhaupt abnehmen kann.
Und ich meine, wenn ich da nochmal ergänzen darf, völlig wichtig. Das Problem ist auch, wir versuchen ja, Band und ich versuchen auch immer so ein bisschen rauszufinden, damit wir dann auch entsprechend das Richtige hinstellen können, was die Kunden in Deutschland eigentlich wirklich brauchen. Und wenn man die so fragt, dann kommt auch gar nicht so viel. Das ist dann eher so, ja, wir mal gucken, wir wissen jetzt auch nicht genau, was die Anwendungsfälle sind, die für uns primär wichtig sind und ja, welchen Demand, auf welcher Zeitachse wir genau brauchen. Und das ist für uns dann auch nicht immer so ganz einfach, weil am Ende müssen wir auch mal ein Geschäftsmodell ableiten. Ne?
Ja, wir müssen auch sagen, viele Unternehmen sind ja noch gerade dabei, herauszufinden, wie sie als nächstes AI in Anwendung bringen wollen. Man fängt an, die Mitarbeitenden über erste Themen zu informieren. Das sind dann Large Language Model Ansätze, sei es dann Copilot von Microsoft oder eben auch ChatGPT, ein bisschen rum experimentieren. Und dann kommt ja eigentlich erst der nächste Schritt, wo man anfängt, dann Prozesse dann zu identifizieren, dafür Lösungen zu machen, die dann auch wirklich dann, sag ich mal, Effizienz dann in die Prozesse reinbringen können. Und jetzt dann etwas dahinzustellen, was viel, viel mehr an Möglichkeiten geben würde, da stellen wir uns schon die Frage, wie kriegen wir es in die Industrie rein? Ich denke, was vielleicht ein Ansatz eben sein kann, dass wir, und das war gerade mein Eingangsstatement in Richtung Souveränität, dass Europa oder Deutschland eben auch das Ganze als ein kritisches Thema, ich sage gerne mal kritische Infrastruktur, ein kritisches Thema betrachtet, wie Gesundheit, wie Wasser, wie Energie, und überlegen muss, wie weit sowas dann auch im Bereich einer Defense-Strategie wichtig sein wird in Zukunft, um eben unabhängig zu sein. Nicht nur im Sinne von Souveränität, sondern auch im Sinne von Resilienz der Gesellschaft und der Industrie als solcher.
Ja, und wenn ich da vielleicht auch nochmal ergänzen darf, das ist auch mal, weil du gerade Resilienz gesagt hast, da gibt es auch immer so viel Uneinigkeit. Wie viele Gigafactories brauchen wir denn jetzt? Da hört man dann immer, wir brauchen jetzt irgendwie 5 in Europa. Aber wenn das, was ich vorhin gesagt habe, dass es viel stärker in kleine Modelle geht, dass wir viel stärker inferieren, wo dann die Latenz natürlich eine hohe Rolle spielt, dann habe ich so meine Zweifel, dass dieser Wunsch, eine riesige Gigafactory so schnell wirklich adäquat ist, gegeben dieser Entwicklung. Und deswegen denken Bernd und ich, ja, vielleicht ist es aber auch mal sinnvoller, zu überlegen, ob wir nicht 2 oder 3 machen. Das hat auch andere Vorteile. Wenn wir zum Beispiel Defense denken, brauchen wir 1, 2, die entsprechende Redundanz dann einfach hinstellen. Ja? Und da müssen wir auch immer wieder, das ist auch in Ordnung, dass wir diesen Diskurs gehen mit der entsprechenden Vertretung auf EU-Seite und Regierungsseite bei uns, diskutieren und ihnen klar machen, dass wir das so sehen, dass das wichtig ist. Ne? Also ich möchte sagen, nicht immer klar im Kopf abspeichern, es wird genau 5 geben und eine pro Land vielleicht, ja, die dann den Zuschlag kriegen. Ich glaube, wir brauchen da vielleicht doch eine andere Topologie, möchte ich das nennen.
Und da kommen wir vielleicht jetzt auch mal zu der Zusammenarbeit. Denn ich meine, eine Gigafactory kostet logischerweise schon mal eine Menge Geld. Die EU geht, glaube ich, aus von irgendwie zwischen 3 und 5 Milliarden Investitionskosten, die Gigafactory. Wenn wir jetzt von 2 reden, dann werden es im Zweifelsfall nicht weniger Euro sein. Das heißt, das kann ja eigentlich kaum ein Unternehmen alleine stemmen. Und von daher ist die Frage, wie haben sich so Partner wie Jonas und Hochtief überhaupt gefunden und wer kann da noch alles da rein? Das werden wir beide alleine ja wahrscheinlich auch nicht gestemmt kriegen.
Also wir haben uns ganz am Anfang, als wir von dem Verfahren gehört haben, von dem Expression of Interest, haben wir uns auf den Weg gemacht und haben geschaut, was können denn Partner sein? Wir haben mit allen Partnern gesprochen, mit dem einen kürzer, mit dem anderen länger. Wir haben lange gesprochen. Wir haben relativ schnell in der Denke zueinander gefunden, Ionos und Hochtief. In der Form, dass wir gesehen haben, wir haben eine gewisse, sag ich mal, partnerschaftliche Gene, die zu einer sehr schnellen Zusammenarbeit geführt haben. Das Projektteam war schnell da, man war schnell in einer, sag ich mal, agilen Arbeitsweise. So, wir haben natürlich geguckt, wie können wir komplementär da ein starkes Team bilden. Wir als Hochtief sind natürlich sehr stark in dem Gebäudeinfrastruktur-Stack unterwegs, planen, bauen, auch solche Gebäude finanzieren und dann aber auch betreiben und instand halten. Wir schauen so ein bisschen auch jetzt in die anderen Ebenen rein. So, wir haben auch da Erfahrungen gesammelt in der letzten Zeit, wie ich da die Schnittstelle mit bediene, wie ich die optimieren kann, weil wir immer Projekte als Lebenszyklus denken. Und wir finden das super spannend, mit einem Partner eng zusammenzuarbeiten, um den gesamten Stack bis hoch dann zu dem Kunden, weil darum geht es am Ende. was konsumiert der Kunde?
Also ich glaube, an dem Punkt vielleicht an der Stelle auch nochmal ganz wichtig, was mir wieder klar wurde in dem Projekt, ungeachtet der inhaltlichen Aspekte und wie gut man sich ergänzen kann nach einer erfolgten Gap-Analyse, immer wieder faszinierend, da merkst du, dass du mit Menschen arbeitest, es macht halt auch schon einen Unterschied, ist diese Firma prinzipiell eine Firma, die gerne partnerschaftlich in Konsortien arbeitet, ja. Und ganz am Ende, ja, jetzt ohne Bernd Honig ums Maul zu schmieren, das Geschäft wird schon auch zwischen Menschen gemacht. Wenn wir jetzt nicht miteinander könnten, dann wäre es halt einfach schwierig, ja. Und es führt dazu, dass es Spaß macht, es führt auch, es ist wichtig, ja. Ich sage das nicht gerade nur, weil es schön klingt, sondern es ist wichtig in so einer Zusammenarbeit und das funktioniert einfach.
Und du hattest, Andreas, gefragt nach der Finanzierung. Wir sind es als Hochtief zum Beispiel gewöhnt, solche Projekte zu machen im Infrastrukturbereich. Große Projekte im mehrere Milliardenbereich, wo wir dann Partner zusammenbringen und das sind dann auch, sag ich mal, Public-Private-Partnership-Partner. Das sind aber auch Finanzierungspartner. Das sind auch, also sowohl auf der Eigenkapital- als auch auf der Fremdkapitalseite, sodass es gewohnt sind, dort auch überhaupt diese Grundlage dann auch für solche Projekte dann auch auf den Weg zu bringen. Und das bringen wir hier auch gerne mit rein, um dann hinterher auch so dieses Volumen dann auch stemmen zu können. Und wir teilen, das war auch schon richtig angeteasert, wir teilen uns natürlich auch das Risiko hierbei. Sowohl auf der finanziellen Seite, als auch dadurch, dass eben jeder, der sein Risiko in seinem Stack bestmöglich handeln kann, dass der das dann auch in die Hand nimmt.
Vielleicht, sorry, wenn ich es nochmal ins Wort falle, aber ich glaube, das ist wichtig. Man muss schon auch wissen, und es ist auch nachvollziehbar, dass auf einer, ich nenne es mal politischen Ebene, schon ein starker Wunsch besteht, infolge des starken europäischen Wettbewerbs, dass man auch nochmal überlegt, ob man mit diesen ganzen Konsortien unterwegs sind, auch nochmal Bündnisse eingehen kann. Ne? Wir müssen dann wirklich mal einen inhaltlichen Tiefenbohrung machen und auch wirklich überlegen, wer kann welchen in der sinnvollen Art und Weise welchen Baustein beitragen, ohne dass das konkurrent ist, sondern dass es möglichst komplementär ist, sodass man dann auch wirklich einen Mehrwert durch die Zusammenlegung hat, ne? Weil du auch nach Partnern gefragt hast, wie kann das in dem Weg nach vorne sich auch noch entwickeln. Ne?
Ich wollte zu Bernd nochmal einen Schritt zurückgehen. Ich bin auch schon so seit April, glaube ich, mit dem Thema Gigafactory von der Kommunikation beschäftigt, war aber gerade, als es in die heiße Phase ging, in Irland im Urlaub, habe dann irgendwann einen Anruf vom Handelsblatt bekommen, ob ich da was sagen könnte und war dann tatsächlich überrascht, als ich im Urlaub dann irgendwann im Handelsblatt gelesen habe, Jonas bewirbt sich mit Hochtief. Also ich hatte euch überhaupt nicht auf dem Schirm, habe dann aber natürlich ein bisschen gelesen und ihr habt ja durchaus auch einen Track Record, was das Thema Rechenzentren angeht.
Wir sind definitiv einer der größten Rechenzentrumserrichter weltweit. Und haben auch eine ganze Menge an Rechenkapazität auch im Betrieb. Einer der größten Teile ist der Hochtief Turner in den USA. Wir bauen eben für Google, Meta, Amazon und für Microsoft, aber auch für Co-Locator wie Vantage etc. pp. Diese, sag ich mal, wirklich Gigafactories. Das sind dann die ganz großen, aber eben auch in allen Varianten bis runter dann eben auch kleineren Rechenzentren unter 100 Megawatt. Das von Australien bis rüber in die USA. Und insofern denke ich mal, dass wir da einiges an Expertise gesammelt haben. Wir selber als Hochtief PPP Solutions und auch die ein oder andere Einheit in der Hochtief beschäftigt sich auch mit Design, Build, Finance, Operate, Maintain. Das heißt, wir machen den kompletten unteren Teil. Ich gestalte die Planung so, dass ich gut bauen, betreiben kann, dass ich das optimal finanzieren kann. Das war das, was Andreas gerade angesprochen hat. Wie kann ich denn so ein Vorhaben bestmöglich finanzieren? Garantiert nicht, indem ich das am Tag 1 komplett dahinstelle und komplett ausstatte mit entsprechenden GPUs, die sehr, sehr teuer sind, sondern ich versuche, einen Finanzierungsplan aufzubauen, der dann optimiert ist. Und da haben wir entsprechende Expertise in den letzten Jahren gesammelt, die wir auch gerne hier mit unserem gemeinsames Unterfangen bei der EU, der AI Gigafactory mit einbringen.
Und was ich echt beeindruckend finde, um mal hier die Kollegen von Hochtief auch mal explizit zu loben, ich finde das von dem, was ich von Bernd gesehen habe und auch lernen durfte, das ist extrem beeindruckend, auf welche, ich sag mal, Leistungs-KPIs die erreichen, wenn es zum Beispiel um Energieverbrauch, Nachhaltigkeit geht, das ist schon ein Level, das können, glaube ich, nicht viele. Also echt. Krass.
Vielleicht aber mit deiner Expertise nochmal die Frage, es ist ja schon in der Presse kolportiert worden, dass wir da so zwei Standorte eventuell im Hinterkopf haben, ohne die jetzt zu nennen, aber einfach mal aus der Praxis und der Erfahrung, was wären denn so wichtige Standortfaktoren für so ein großes Rechenzentrum, wo man das denn bauen will?
Ich sag mal, bei den großen Rechenzentren ist das gar nicht mal so kompliziert, wie das vielleicht bei Edge-Rechenzentren ist, weil da muss mehr zusammenkommen. Die großen Rechenzentren brauchen einfach unheimlich viel Stromkapazität. Das war eine Zeit lang in Deutschland schon schwierig, aber es haben sich einige auf den Weg gemacht. Also die großen Stromerzeuger und Stromnetzanbieter, die haben sich schon Stück für Stück darauf ausgerichtet. Wobei das Ganze auch noch Zeit braucht. Man muss sich überlegen, so ein Umspannwerk zu bauen, dauert irgendwo zwischen 5 und 10 Jahre von der Planung bis zur Realisierung. Das ist schon Wahnsinn. Da brauchen wir auch noch mal andere Verfahren in Zukunft, die das Ganze beschleunigen. Wenn wir über so ein, sag ich mal, Großrechenzentrum sprechen, da ist es unheimlich wichtig, dass wir da in der Nähe entweder sehr, sehr viel Windstrom haben, sehr, sehr viel Kraftwerkstrom haben. Und da gibt es einige Grundstücksangebote, wo ehemalig auch Kraftwerke drauf gestanden haben, die solche Infrastruktur schon mal in den Grundzügen haben, die dann neu aufleben lassen kann. Und es gibt dann eben einige Regionen, die da auch im Strukturwandel sind, die natürlich solche Grundstücke dann auch anbieten.
Jetzt war ja zuletzt in der Presse zu lesen, dass es, also wir haben am Anfang immer von 5 oder 6 Bewerbungen gehört, am Ende sollen es 12 deutsche Bewerbungen alleine gewesen sein. Andreas, du hast eben gesagt, es macht schon Sinn, dass man vielleicht auch nochmal miteinander redet, aber letztendlich, wie wahrscheinlich ist es jetzt, dass Deutschland überhaupt eine Gigafactory kriegt und dass wir dann auf den Zuschlag bekommen?
Das ist jetzt super schwierig. Also erstens mal, auch ich habe gehört, und ohne das jetzt in jedem Detail verifiziert zu haben, dass es inzwischen eine geringe zweistellige Zahl von Bewerbungen gibt. Jetzt muss man aber schon sagen, wir sehen ja auch, wer wird wirklich eingeladen. Ich glaube, das darf man sagen, zu den entsprechenden Runden am BMFDR, BMDS. Wer redet wirklich dann mit den entsprechenden Vertretern der EU-Kommission? Das sind immer die 4 gleichen Protagonisten, zu denen wir glücklicherweise auch gehören. Ich glaube, das ist schon mal eine starke Message. Wer hat hier eigentlich eine Chance? Ja? Der zweite Punkt, um auf den zweiten Teil deiner Frage einzugehen. Ich habe es ja schon gesagt, es gibt einen klaren Wunsch der Regierung infolge des europäischen Wettbewerbs, dass das nochmal versucht, wirklich ganz zusammenzukommen. Und auch dort spielen, wie gesagt, die innerlichen Aspekte, kann man das sinnvoll schneiden, zum Teil vielleicht auch persönliche und historische Aspekte eine Rolle, ob das fliegen kann oder nicht. Wir sind prinzipiell gesprächsoffen. Das möchten wir hier aber mal ganz klar sagen. Wir haben immer die Offenheit, mit jedem den Dialog zu gehen. Ob dann am Ende unser Ergebnis offen, ob dann am Ende rauskommt, das macht für beide Seiten Sinn. Weißt du, es bringt ja auch nichts, wenn 3 zusammengehen, die dann konkurrente Lösungen haben und dann hast du 5 Jahre Streit. Das kann es jetzt auch nicht sein. Aber diese Gespräche führen und zu gucken, ob wir hier wirklich einen guten Schnitt hinkriegen, ist absolut sinnvoll. Und Bernd und ich machen das auch. Also wir führen Gespräche mit anderen, ohne das namentlich zu benennen. Wir machen Workshops auch mit anderen, um zu versuchen, ob wir diese Art von sinnvoller Aufteilung hinkriegen, um auch dem Regierungswunsch auf einer gewissen Weise zu entsprechen.
Die EU und auch die Bundesregierung und ich denke auch die anderen Regierungen in der EU, die irgendwo auch einen Beitrag noch zusätzlich leisten zu der EU-AI-Gigafactory, die möchten ja auch, dass ihr Investment, was sie damit reinbringt, dass es auch nachhaltig ist. Und bei der Größe des gesamten Vorhabens macht es schon Sinn, das auch mit mehreren Partnern zu machen. Und ich sag mal, der Kuchen, der ist am Ende auch so groß, wenn wir das dann kommerzialisiert bekommen sollten, dass da auch alle ganz gut von leben können.
Und das hat ja noch einen Vorteil auch. Wir haben es gerade letzte Woche, Bernd, ob all der Unsicherheiten, die wir gerade auch schon besprochen haben, ne? Also was machen die Kunden, wie viele Kunden und so weiter, das gemeinsam zu machen und zum einen natürlich auch verschiedene Kompetenzen im Gesamtstack zusammenzubringen, hat aber noch einen anderen Vorteil, nämlich man teilt damit auch das Risiko, muss man einfach auch mal klar sagen. Ne?
Bleibt die Frage, wann wissen wir, wie das Spiel ausgeht? Wie sieht das Weiterverfahren jetzt aus?
Mitte Januar ist angekündigt, dass da der Tender rauskommt. Über die Länge des Verfahrens haben wir noch keine Antwort bekommen. Es kann sein, dass dann noch mal ein paar Verhandlungsrunden danach kommen. Je nachdem, ich denke, wie die verschiedenen Konsortien der einzelnen Länder dort die Schwerpunkte setzen. Ich denke, wir werden viele verschiedene Lösungen sehen. Die deutsche Lösung wird nicht gleich der französischen, gleich der spanischen, gleich der skandinavischen und so weiter sein. Und dann wird es natürlich eine Sache sein, das dann zu bewerten. Also wir haben in unseren Gesprächen auch heute schon adressiert, es wäre gut, dass wir diese Transparenz auch haben über eine Bewertungsmatrix, wie dann die verschiedenen Konsortien auch bewertet werden, damit wir uns da entsprechend auch orientieren können und ja, unser Angebot dann auch ausrichten können. Es muss am Ende natürlich wirtschaftlich absolut sinnvoll sein.
Naja, und das um es nochmal tiefer zu legen, was Bernd gerade gesagt hat, alles wichtig natürlich. Am Ende ist es die Euro-HPC, die da entsprechend die Entscheidung trifft. Das heißt im Prinzip 50% der Stimmgewalt, nenne ich das mal, liegt im Prinzip bei der EU und der Euro-HPC und 50% der entsprechenden Mitgliedsländer in der EU. Und ich glaube plus 2, 3 andere, die da irgendwie noch was zu sagen haben. Und das Traurige ist, es wird 5 Goldmedaillen geben und keine Silbermedaille. Ne? Das ist halt einfach so, dem müssen wir beugen. Aber wenn ich jetzt in deine Richtung gucke, Andreas, und wenn du uns zwei siehst, wer soll es denn sonst bringen? So viel Kompetenz können die gar nicht mehr kriegen.
Damit vielleicht dann tatsächlich verbunden die Frage, es kann nicht jeder eine Goldmedaille kriegen, aber man kann ja Rechenzentren auch ohne staatliches Geld am Ende bauen. Wie seht ihr die Zukunft für die KI-Rechenzentren, die KI generell in Europa?
Also ich glaube, der Demand wird da sein. Es ist nur die Frage, auf welcher Zeitachse. Ich glaube, wie gesagt, dass er anders kommen wird, als man sich das an manchen Stellen vorstellt. Ich glaube nicht an Large Language Models, ich glaube an viele Small Language Models, die dann, wie gesagt, in einem Download quasi in die autonomen Systeme wie Fahrzeuge und Roboter reingehen. Ich glaube auch massiv an Inferenz. Da wird ein Demand da sein. Ja. Ich glaube auch, dass es dann, wenn es wirklich so ist, dass es viel über Inferenz geht und entsprechend die Latenzen gering zu halten sind, man nicht mit 5 durch die Gegend rennen sollte, sondern eher mehrere dieser Factories bauen sollte und wahrscheinlich nahe der industriellen Ballungszentren, um dort die Inferenzen besonders gering zu halten. Und mal ganz offen gesprochen, jetzt nehmen wir mal an, was natürlich total unwahrscheinlich ist, weil wir aber super cool sind, aber nehmen wir mal an, wir kriegen den Zuschlag nicht, dann heißt es ja nicht, wir bauen kein Rechenzentrum, dann könnten Bernd und ich und vielleicht andere Partner, wir haben nur relativ viele Partner auch im Hintergrund, die weitere Beiträge leisten, wir könnten immer noch zu dem Schluss kommen, das ist eigentlich so cool, wir bauen das selbst und machen das, also theoretisch denkbar, ja, und machen das ohne EU oder Regierungsförderung. Aber das ist jetzt erstmal nicht unser Ansinnen. Ja, natürlich gucken wir jetzt erstmal in diese Richtung. Aber denkbar ist das. Ja, wenn der Demand da ist, wenn es wirtschaftlich ist, why not?
Erst einmal unabhängig von dem aktuellen Verfahren, in dem wir zusammengekommen sind, ist es natürlich immer etwas, was auch übrig bleibt, egal ob am Ende wir erfolgreich sind oder nicht. Wir haben hier unser Netzwerk gemeinsam erweitert zueinander und können da auch in Zukunft immer wieder mal schauen, wie passt da vielleicht auch was zusammen. Wir selber bei Hochtief, wir setzen auf Gigafactories in der ganzen Welt, auf Betrieb, aber auf jeden Fall auch auf Edge. Und das ist das, was Andreas gerade gesagt hat. Absolut, der Edge-Markt ist einer, der noch kommt. Und das ist auch ein Markt, der für die Industrie noch mal viel, viel wichtiger ist. Und ich sehe darauf basierend dann auch noch die nächsten Schritte. Neben, sag ich mal, den Edge-Themen, die in die Richtung IoT und ähnliche reingehen, kommt das ganze Thema Robotik noch, was noch ganz, ganz spannend wird. Das wird nämlich noch eine weitere Industrierevolution, die da sich anbahnen.
Das heißt, dann haben wir nach den Gigafactories wahrscheinlich die Microfactories.
Wir werden ein komplettes Netzwerk an Rechenzentren sehen. In der Mitte die ganz großen. Und dann werden die Richtung Edge immer kleiner. Und bis in dann, sag ich mal, in die Devices selber rein, die völlig dann autonom, haben wir heute ja auch gehört, im Roboter vielleicht auch selber dann eigene Entscheidung schon treffen, autonom.
Also das erste Rechenzentrum von Schlund und Partner, der Urwurzel von Jonos, war damals der Desktop-PC auf dem Schreibtisch unseres Firmengründers. Also
hervorragend.
Da ist es viel auf den. Vielen Dank, Bernd Holtwig, Andreas Nauertz, für die Insights. Und vielleicht sprechen wir uns in einem Jahr wieder und gucken, was daraus geworden ist.
Ja, vielen Dank, Andreas.
Ja, hat Spaß gemacht.